Aber jetzt vielleicht nochmal zuerst Verständnisfragen, weil das ja schon sehr viel Stoff war und vielleicht einige Sachen nicht klar geworden sind.
Ja, mit der Aufklärung, kannst du da was zu sagen? Weil du hast am Anfang erzählt, dass im Mittelalter schon die Homophobie
bei Hitler noch gab. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Also es gab, im Mittelalter wurde das, also im Hochmittelalter oder Spätmittelalter eigentlich schon fast, wurde das die Todesstrafe eingeführt. Davor war das aber, gab es überhaupt gar keine Strafbarkeit sozusagen, ja. Und die Strafbarkeit wurde dann während der Ära der Kreuzzüge auch als in Reaktion auf diese ganze antimuslimische Propaganda eingeführt. Und es gab schon mal in der Antike Versuche, da die Todesstrafe zu implementieren, aber die haben im Mittelalter dann erstmal nicht mehr weiter funktioniert sozusagen. Und naja, und was die Aufklärung betrifft, ist es schon so, muss man jetzt sagen, dass dass zumindest einige Aufklärer sich gegen diese religiösen Strafen gewandt haben. Also ein klassisches Beispiel ist Voltaire oder Jeremy Bentham. Aber wenn man von der Ära der Aufklärung spricht, war das die Ära, in der das erste Mal in der europäischen Geschichte eine massive Schwulenverfolgung sozusagen, also erstens eine Entstehung einer schwulen Subkultur, wo ich behaupten würde, es war ein Komplementäreffekt zur Durchsetzung heterosexueller Normen in der Mehrheitsgesellschaft und das erste Mal auch eine massive Verfolgung einer ganz bestimmten Gruppierung, einer bestimmten Subkultur erfolgt ist, und zwar vor allem in den Metropolen sozusagen der damaligen kapitalistischen Welt, in London, Paris und Amsterdam. Und deswegen sage ich, also die Zeit der Aufklärung war eine Zeit extremer Verfolgung. Das heißt aber nicht, dass dann dass es nicht Aufklärer wie Jeremy Bentham und Voltaire gaben, die das für totalen Schwachsinn gehalten haben. Ich wollte jetzt nicht die Aufklärung sozusagen da anprangern, sondern ich wollte über die Zeit der Aufklärung sprechen. Und das war eben nicht die Zeit, da gab es für Diebstahl zum Beispiel, wenn du eine Mütze oder vielleicht einen etwas wertvolleren Gegenstand gestohlen hast, dann wurdest du dafür gehängt. Das waren die Strafen in der Zeit der Aufklärung. Und die wurden dann sozusagen aber nicht bezogen auf diesen einen Strafrechtsgegenstand, sondern das ganze Strafrechtsparadigma hat sich dann im 18. Jahrhundert dann umgewandelt von einem System der Körperstrafen und der Todesstrafen hin zu einem System der Gefängnisstrafen. Das war ein Wandel, der das ganze Strafrechtsparadigma sozusagen erfasst hat und der dann aber auch einherging, beschreibt Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen, mit der Konstruktion einer delinquenten Persönlichkeit, die sozusagen psychologisch als anders beschrieben wurde. Und dann auch zum Beispiel im Fall von Homosexualität, wo nicht mehr immer weniger auf die Handlungen abgestellt wurde, sondern auf diese delinquente, kranke Persönlichkeit hinter der Tat. Und das ist sozusagen ein Wandel der Machtstrategien gewesen und der Herrschaftsstrategien. Den also als Humanisierung zu bezeichnen, finde ich also auch also daneben, weil es war einfach ein Wandel der Machtstrategien und wie das zum Beispiel Richter Norton beschreibt, da wurden einfach Todesstrafen ersetzt durch Selbstmorde. Die Leute wurden dann wirklich in den Selbstmord getrieben. Also was man eigentlich vorher nicht feststellt, dass die Leute groß mit sich gehadert hätten, die Leute, die diese Handlungen begangen haben. Plötzlich hast du im 19. Jahrhundert so eine Psychiatrisierung und die Leute empfinden einen Selbstekel und die werden in den Selbstmord getrieben. Das ist sozusagen eine Umstellung der Machtformationen, sozusagen eine Modernisierung der Machtformationen. Und meine These ist, dass sich das in der islamischen Welt wiederholt, eine Überschneidung einer noch Souveränitätsmacht, die zwischen erlaubt und verboten unterscheidet, die bestraft, und gleichzeitig eine Normierungsmacht, die schon aber damit beginnt, von Devianz zu reden, im Arabischen heißt es Al-Shutut Al-Shinsis, anormale Sexualität, ja, oder im Türkischen Cinsel Sapöklük, also auch sexuelle Perversion, sexuelle Anormalität, also sozusagen ein Devianz-Diskurs sozusagen da einzusetzen. Und das überschneidet sich im Moment noch, die alten und gerade diese Überschneidung der alten Straftechniken mit den neuen Normierungstechniken, genau diese Überschneidung erzeugt das, was wir dann als Schwulenverfolgung sehen können oder beschreiben können. Das ist sozusagen meine These. Ich hoffe, das habe das jetzt einigermaßen beantwortet. Also ich muss auch sagen, in dem Buch geht es auch ganz stark auch um die europäische Geschichte, weil ich ursprünglich, ich sage mal vor dem 11. September, wollte ich über die europäische Geschichte allein schreiben und durch den 11. September kam erst sozusagen der Gedanke auf, sozusagen da einen Vergleich zu machen mit der islamischen Welt. Also das ist aus meiner Diplomarbeit entstanden, es war ursprünglich ein Vergleich zwischen der europäischen Geschichte und der islamischen Geschichte und hat sich jetzt auch nochmal in dem Buch sehr stark auf die islamische Geschichte zugespitzt, aber die Nacherzählung der europäischen, die Rekonstruktion, die analytische Rekonstruktion der europäischen Geschichte, der Normalisierung von Homosexualität und der Konstruktion von Homosexualität, die ist da also nochmal ganz trotzdem stark präsent in dem Buch auch. Ja?
Und warum sagst du jetzt europäisch und islamisch?
Ja, das ist das stimmt. Also ich meine, das ist vielleicht eine gängige Redensart, die man durchaus, man könnte auch von der christlichen Welt sprechen und kann man kritisieren, aber sozusagen spätestens seit der Aufklärung ist es vielleicht schwieriger von der christlichen Welt zu sprechen, weil sich dann diese Welt in Anführungszeichen nochmal in ihrem Selbstverständnis anders konstituiert. Und das ist natürlich auch zu Recht immer wieder angeführt, dass natürlich, wenn man von der islamischen Welt spricht, das ist natürlich eine wahnsinnig gewaltsame Konstruktion auch, weil natürlich da ganz viele unterschiedliche Kulturen, die die islamische Welt umgreift, ja, und die eigentlich, das sind ja ganz viele Sprachen, ganz viele Kulturen und Traditionen, und die da durch diesen Begriff umgriffen werden, dass es eine künstliche Homogenisierung ist. Und deswegen machen auch die neueren Studien, die zu dem Thema erscheinen, machen eigentlich Folgendes. Sie machen also neue Studien zum Thema zum Beispiel Islam und Homosexualität. Sie begrenzen das auf eine ganz spezifische Epoche, auf eine ganz spezifische Region. Ich muss aber persönlich sagen, wenn ich diese Bücher miteinander vergleiche, da fällt es mir teilweise schwer, da jetzt sozusagen strukturelle Differenzen wirklich zu sehen. Das war schon ein sehr ähnliches Modell in der Art und Weise, wie gleichgeschlechtliche Liebe aufgefasst wurde. Und man kann sogar noch weitergehen und kann sagen, dass dieses Modell sich nicht nur in der islamischen Welt findet, dieses Modell gleichgeschlechtliche Liebe, sondern zum Beispiel auch in archaischen Reichen wie dem alten China oder in Japan, und dass die islamische Welt eigentlich da gar nicht so sehr die Ausnahme ist, sondern die Ausnahme ist eigentlich eher Europa.
Und die anderen, also jetzt außerhalb Europa?
Wie meinst du?
Amerika oder?
Ja, Amerika ist nochmal ein ganz interessanter Fall. Also da gibt es ein spannendes Buch, das heißt Love Stories, Sex Between Men Before Homosexuality, ist irgendwann in, glaube 2003 erschienen von Jonathan Nat Katz, ist in den Gay- und Lesbian-Zeiten relativ bekannte Persönlichkeit. Und die zeichnet eigentlich nach, dass das Interessante an den USA ist, dass die tatsächlich diesen Modernisierungsprozess sehr stark hinterhergehinkt haben und dass man im 19. Jahrhundert irgendwie also noch Dokumente findet, die für Europa völlig undenkbar wären. Also zum Beispiel, was man immer anführt, die so Händchen halten, dass sich küssen der Männer, die in arabischen Ländern auf der Straße herumspazieren und so, das gab es tatsächlich in den USA offenbar genauso. Und zwar, wenn man sich anschaut, die ganzen Fotografien, die im 19. Jahrhundert hergestellt wurden in den USA, da hast du lauter Fotografien, wo Männer sich gegenseitig auf dem Schoß sitzen und wo sie irgendwie Intimitäten austauschen und sich damit fotografieren lassen. Und das wäre zu dem Zeitpunkt in Europa schon undenkbar gewesen. Also USA war sozusagen, hinkte eigentlich dieser Modernisierung noch völlig hinterher. Und es hat sich dann aber auch angeglichen. Und da ist nochmal ganz, gibt es nochmal vielleicht ein paar Studien, um das vielleicht zu nennen. Es gibt eine Studie von Lillian Faderman, die heißt Surpassing the Love of Man. Und die beschreibt die Geschichte weiblicher Liebe, vor allem auf, in Bezug auf England und den USA. Und die beschreibt dann auch in Bezug auf weibliche Liebe, wie sich das dann auch, wie diesen Prozess der Heteronormalisierung, der Durchsetzung von Normen und das sozusagen vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts ist noch völlig normal war, wenn ein Schulmädchen ein Liebesgedicht an seine Freundin in irgendeinem Hausfrauenmagazin veröffentlicht hat, ja, und das überhaupt gar keinen Verdacht erregt hat und wie das dann aber dann pathologisiert und ausgegrenzt wurde und zu einem devianten Phänomen gestempelt wurde. Also diese Studien gibt es auch und da ist USA wirklich ein sehr spannendes Beispiel, was die Geschichte betrifft, weil die USA erst so um 1900 einen Prozess danach geholt hat, der in Europa schon sehr viel früher sich ereignet hat, schon im 18. Jahrhundert.